Schönen guten Abend oder Nachmittag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung über Iman Humaydan. Mein Name ist Alexandra Sterli. Ich bin die Leiterin eines Künstleraustauschprogramms in der Schweiz. Und wir haben eben aktuell gerade Iman Humaydan aus dem Libanon bei uns als Writer in Residence. Und ich hatte das Sprachseits-Festival angefragt, ob Sie vielleicht Interesse hätten, eben eine libanesische Stimme hier zu hören. Und Magdalena hat das dann geprüft und hat sich dann sehr begeistert ausgesprochen. Und es freut mich sehr, dass es jetzt so eine Joint Venture, so eine Zusammenarbeit eben zwischen Atelier Mondial und Sprachseits. Und wir freuen uns beide sehr, dass wir hier sein können heute. Ich möchte Ihnen kurz Iman Humaydan vorstellen und wir haben dann gedacht, dass wir heute einen Nachmittag zum Thema Haus und Sprache machen. Wir würden dann ein paar Texte, Sie in Arabisch und ich dann auf Deutsch, lesen zu diesem Thema und auch ein bisschen darüber sprechen. Iman Humaydan ist freischaffende Journalistin, Autorin, sie gibt Creative Writing Kurse und sie ist Vorsitzende des PEN im Libanon. Sie wurde 1956 in Ain Anoub, dem kleinen Dorf einer drusischen Gemeinschaft südwestlich von Beirut, geboren. In ihren unbeschwerten Jugendtagen hat sie das von der Aufschwungzeit durchwehten Libanon, den Libanon erlebt, als Beirut eine weltoffene, pluralistische Stadt war, das vielbesungene Paris des Nahen Ostens. Die Situation ändert sich jäh, als 1975 der Bürgerkrieg ausbricht, der bis 1990 tobt und die Seele des Landes und der Menschen zerreißt. Iman und ihre Familie wandern nicht, wie viele ihrer Bekannten, nach USA aus oder nach Lateinamerika. Vielmehr bleibt sie und sie studiert Soziologie an der amerikanischen Universität in Beirut. Danach arbeitet sie als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen. Mit dem Schreiben literarischer Texte beginnt sie, als sie während des Krieges oft stundenlang an den Checkpoints zwischen Ost- und West-Beirut warten muss, und dabei immer wieder einzelne Szenen, Fragmente, Gedanken notiert. Diese verdichten sich dann zu einem Buch, das ist das Baby bleiben in Beirut, das ist das erste Buch, das auf Arabisch erschienen ist, in Deutsch ist es das zweite Buch, glaube ich, das erschienen ist. Diese Fragmente verzahnen sich und es entsteht so eine meandrierende Poetik, eine Poetik des nomadischen Suchens nach Halt, nach Heimat, nach Zugehörigkeit. Was mich an den Texten von Iman Humaydan immer wieder besticht und berührt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Figuren eigentlich sich nach einer Zukunft sehnen und nach einer Perspektive aufbrechen wollen, Neues erleben wollen und trotzdem immer wieder von der Vergangenheit so zurückgezurrt werden und irgendwie kann das wie nicht aufhören, solange man sich mit dieser Vergangenheit, der Kriegsvergangenheit im Kollektiv auch verständigt hat und ja, bis man Frieden gefunden hat eigentlich mit diesen Geschichten. Das ist bis heute in Libanon nicht aufgearbeitet. Von Iman Humaydan sind eben erschienen auf Deutsch zuerst Wilde Maulbeeren im 2004 bei Lenos, dann eben Baby bleiben in Beirut, Andere Leben im 2013 und im nächsten Februar wird auf Deutsch der neueste Roman erscheinen von Iman. Auf Arabisch heißt er 50 Grounds of Paradise. Der deutsche Titel steht noch nicht fest, also die Übersetzung ist jetzt gerade am Tun. Dieser neueste Roman, da geht es auch um ein Thema, das oft vorkommt bei Iman Humaydan, eben das Thema Frauen und Häuser oder eben Home Country, Zuhause sein. Was bedeutet das eigentlich? Also, so we would start with it.
Hello, good afternoon. First of all, before I start reading, I want to read few lines in Arabic just to make you feel the melody of while reading in Arabic. I know that you will not understand, but Alexandra will repeat the same passage. I would like really to express my happiness being here, being in Halle. This is the first time I come here and I discover the area. And today I knew why the literary festival is called Sprach Zelfs. I discovered that it was, there were a lot of salt mines in this area. And for me, the title meant a lot before I discovered the meaning. I meant like, yeah, every language has its little salt because we cannot live without salt. That's what I understood first. So again, thank you for being here. Thanks for Magdalena. Thanks for Alexandra, for Atelier Mondial. And let's start reading.
Vielleicht noch ganz kurz eine Übersetzung. Also Iman hat gerade gesagt, sie hat heute herausgefunden, warum das Festival Sprachsalz heißt, eben wegen diesen historischen Salzminen hier. Sie hat immer gedacht, ja, das ist aber ein toller Titel, weil in jeder Sprache muss es ja Salz haben, damit die Sprache funktioniert. Und eben, dass es eigentlich noch einen örtlichen und historischen Zusammenhang hat, hat sie herausgefunden.
لم ترضى جدتي نهيل بالسفر معنا كما لم ترضى في الماضي بترك بيت الجبل والنزول مع جدي حمزة للسكن في بيروت بعد شرائه مبنى عائلة الداماد التركية في زقاق البلاط. ربما لأنها كانت تؤمن بأن جدي منذ شرائه المبنى المؤلف من طبقتين ما عاد يوفق في عمله ولا في تجارته. وجه البيت نحس بنحس، هذا ما كانت تردده دائما، مضيفة أن الرزق الذي يؤخذ بالحيلة من فم أصحابه لا حلال فيه.
Also wir lesen aus dem Roman Andere Leben und ich erzähle Ihnen noch ganz kurz, wo wir da sind, wenn wir da jetzt anfangen. Es wird erzählt die Geschichte der bald 40-jährigen Miriam, die 1956 in Beirut geboren wird und den Libanon mit ihrer Familie verlässt, nachdem ihr kleiner Bruder Baha vom Krieg geholt wird. Der Vater verliert den Verstand über den Tod Bahas und die Mutter, Nadia, verliert die Sprache. Sie versinkt in Schweigen. Und derart verwundet wandert die Familie nach Australien aus. Dort lernt Miriam den Mediziner Chris kennen, ihren späteren Ehemann, dem sie nach Kenia folgt. Die Geschichte setzt dort ein, als Miriam im Jahr 1996 nach 15-jähriger Abwesenheit wieder nach Beirut zurückkehrt, vordergründig um das Haus der Familie in Beirut zu verkaufen, das sie geerbt hat. Hintergründig, weil sie Sehnsucht hat und weil sie alte Freunde wieder treffen möchte. Aber eben der Grund, eigentlich der offizielle Grund, ist dieses Haus und über dieses Haus werden wir jetzt eben etwas erfahren. Großmutter Nahil weigerte sich, mit uns abzureisen. Genauso, wie sie sich früher geweigert hatte, ihr Haus auf dem Berg zu verlassen und mit Großvater Hamza hinunter nach Beirut zu ziehen, nachdem er die Immobilie in Sukak al-Balat von der türkischen Familie Damat gekauft hatte. Vielleicht fürchtete sie, dass Großvater durch den Erwerb des zweistöckigen Gebäudes fortan kein Erfolg mehr in seiner Tätigkeit und seinem Handel beschieden wäre. Das Gesicht des Hauses verheißt Unglück über Unglück. So sagte sie immer und dann fügte sie hinzu, mit List erschlichener Besitz ist Unrecht gut. Nahils Überzeugungen und Bedenken hinderten Hamza allerdings nicht daran, das alte Haus instand zu setzen und oben in die erste Etage, eigentlich eine große Dachterrasse mit zwei Räumen, noch weitere Zimmer zu bauen. In die Wände und in die hohen Sturzbalken der neuen Türen ließ er Sprüche eingravieren. Er holte eigens Steinmetze vom Berg, die diese Arbeit ausführten und außerdem Inschriften mit vergoldeten Buchstaben und farbigen Verzierungen in Grün, Gelb, Blau und Rot über den fünf Haustüren anbrachten. Nahils Widerstreben währte schließlich nicht lange. Nachdem Hamza das Haus in Sukak al-Balat renoviert hatte, verließ sie ihre Wohnung auf dem Berg und kehrte erst nach seinem Tod dorthin zurück. Großvater setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um den Anschein zu erwecken, dass dieses Haus ihm zustand und dass er es von Vorfahren geerbt hatte, von denen wir nur nichts wussten. Möglicherweise wollte er mit all diesen Umbauten auch seine Familiengeschichte und seine eigene Biografie verdrängen. Wie er einst als kleiner Junge mit seinen armen Eltern aus Syrien gekommen war. Wie er arbeiten gehen musste, zuerst beim Bau des Bahnhofs in Sofar, dann als Fahrer bei der türkischen Familie Damat, die ihm freilich so viel Geld und Unterstützung gab, dass er einen Handel beginnen konnte und Getränke, Brötchen und Eis an die Reisenden verkaufte, wenn der Zug auf der Strecke Beirut-Damaskus an der Station Sofar hielt. Und wie er zuletzt der Witwe Damat das Haus billig abkaufte, nachdem ihr Mann beim Großbrand von Galata in Istanbul umgekommen und sein ganzes Besitztum dort vernichtet worden war. Zu einem Spottpreis habe sie ihr Heim verschleudern müssen, empörte sich Großmutter Nahil. Die Frau habe ja kurz vor der Abreise zu ihrer Familie in Amerika dringend Geld benötigt. Großvater Hamza sah die Geschichte allerdings völlig anders als Nahil. Wie oft beteuerte er, der Hauskauf sei ein Gefallen gewesen, den er der Witwe des Türken erwiesen habe. Statt daheim in seinem Dorf ein Stück Land mit ertragreichen Olivenbäumen zu erwerben, habe er sich dieses ramponierte, minderwertige Gemäuer mitsamt einem mickrigen Garten voller Kakteen aufgeladen. Die Leute im Ort hätten sich schon lustig über ihn gemacht. Sie sagten, der Kerl hat den Verstand verloren. Er versicherte, sich allein deshalb zu dem Kauf entschlossen zu haben, um eine gute Tat zu vollbringen und seine Schuld gegenüber einem Mann zu begleichen, der ihm einst geholfen hatte und bei seinem Tod eine mittellose Witwe zurückließ, die nach Amerika zu ihrer Familie reisen wollte.
أمي صامتة رأيت كم هي صامتة حين قتل أخي هل كان علي أن أنتظر موت أخي لأحتج على صمت أمي سلامة ورث البيت عن حمزة وبهاء لو بقي حيا لورث البيت عن سلامة أما أنا فهل علي أن أرث الصمت عن نادية والآن بموت بهاء علي أن أرث البيت أيضا لكن كيف لامرأة لم تتعلم الكلام من امرأة أن ترث بيتا الآن فقط علمت كم أشبه نادية sorry oh I'm sorry yeah هل علي أن أرث الصمت عن نادية والآن بموت بهاء علي أن أرث البيت أيضا لكن كيف لامرأة لم تتعلم الكلام من امرأة أن ترث بيتا الآن فقط علمت كم أشبه نادية كان علي أن أقوم برحلتي كي أعلم
Also es geht jetzt darum, das Haus kommt jetzt dann gleich nochmals vor. Miriam telefoniert jetzt mit ihrer Mutter Nadia, die eben in Australien wohnt im Moment. Meine schweigende Mama, wie schweigsam sie wirklich war, merkte ich, nachdem mein Bruder gestorben war. Musste ich den Tod meines Bruders erleben, um gegen Mamas Verstummen aufzubegehren? Salama erbte das Haus von Hamza und Baha, wäre er am Leben geblieben, hätte das Haus von Salama geerbt. Und ich? Sollte ich von Nadia das Schweigen erben und nun, da Baha tot war, auch das Haus dazu? Aber wie könnte eine Frau, die von keiner Frau das Sprechen lernte, ein Haus erben? Erst jetzt ist mir klar geworden, wie sehr ich Nadia gleiche. Ich musste meine Reise antreten, um es zu erfahren. Ich bin Nadia sogar überaus ähnlich. Diese Ähnlichkeit war mir nie bewusst geworden, weder durch George noch durch Chris oder den indischen Psychotherapeuten. Ich erkannte sie erst, als ich zu Papier und Stift griff und zu schreiben begann. Als ich aufschrieb, was ich jahrelang verschwiegen hatte. Von heute an werde ich nie mehr leiden, schrieb ich hin, als wäre der Schmerz in meinem Leben mumifiziert. Schmerz, so notwendig doch wie die Luft, die wir atmen, die wir brauchen im Überfluss. Bei allzu knapper Luftzufuhr überlebt man nicht. Ich rufe Nadia in Australien an, ich frage sie nach Salama. Sie wechselt ein paar Worte mit mir, nicht lange und sie schweigt. Dann fängt sie von neuem an zu reden, in Englisch, jener Sprache, die sie seit ihrer Ankunft in Australien perfekt erlernt hat. Sie redet eine ganze Weile. Ihre Stimme hört sich für mich an wie genesen von chronischer Krankheit. Hier frisst sich der Krebs in Olgas Körper und dort verstummt die Stimme meiner Mutter, als wäre sie emigriert. Mutter äußert sich nur noch in einer Fremdsprache. Trotz ihres Redeschwalls am Telefon konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, Mamas Schweigen müsste auch eine Art Krebs sein, Seelenkrebs. Dieses Schweigen war kein bloßes Stillsein, es war Amputation und Verlust der angestammten Sprache. So jedenfalls empfand ich das Verstummen des Arabischen bei meiner Mutter, als Handicap einer verstümmelten, unvollkommenen Frau. Wie oft träumte ich mir etwas über sie zusammen, erträumte sie mir als Powerfrau, die gegen alle Welt rebellierte, die sich aufs Motorrad schwang und rasant durch die Straßen preschte. Dieser Traum fiel mir bei unserem letzten Telefonat wieder ein und plötzlich schien mir, als sei er doch noch Wirklichkeit geworden. Sie berichtete mir von ihrer Abreise und von ihrer Arbeit in Adelaide, wo neue Emigranten, die so alt seien wie Baha, angekommen seien. Endlich vermochte sie es, von Baha zu sprechen, über ihn zu reden in einer neuen Sprache, mit Worten, in denen ebenso viel Hoffnung lag wie Traurigkeit. Zum ersten Mal weinten wir zusammen, meine Mama und ich. Hamzas Worte dokumentierten Befehlsgewalt. Sie waren auf Stein geschrieben, mit Meißeln eingegraben. Ich verstand die Sprüche nicht, die er über den Türen eingraviert hatte. Auch Nadia konnte sie nicht verstehen. Er erklärte, sie dienten zum Schutze des Hauses und der Familie. Jeden Donnerstagabend las er sie bei den Zusammenkünften der Männer vor. Es war ein Schreiben, das Hamza stärker machte. Ein Sprechen, das Nadia verstummen ließ. Wahrscheinlich glauben deshalb so viele, die Männer müssten das Sagen haben. Sprechen und Schreiben gehörten den Männern, ihnen allein, und Frauen hätten darauf kein Anrecht. Liegt hier der Anbeginn von Nadias Schweigen oder schon vorher, lange bevor sie geboren wurde, als jene Sprüche in Stein geritzt wurden, so tief, dass sie weder zu tilgen sind, noch von selbst verschwinden? Gravuren in arabischer Sprache, eingegraben in den Stein, in den Körper. In ihren Körper und danach in meinen. Wie könnte ich diese Wörter beseitigen? Wie kann ich sie verändern, sie zu meinem eigenen Schreiben machen, zu meiner Mutterschrift? Also es gibt hier so eine sehr enge Verbindung zwischen dem Haus, das der Großvater kauft oder, wie die Großmutter sagt, sich erschleicht, und der Sprache, weil er eben diese Sprüche, die religiöse Sprüche sind, der drusischen Gemeinschaft, in diese Mauern eingravieren lässt. Und ich möchte jetzt gerne Iman fragen, wie das für sie ist. Es gibt in der arabischen Literatur eine sehr starke Metapher, ein starkes Bild, das Haus, das kehrt immer wieder vor, als Metapher für eine Gesellschaft zum Beispiel. Ich finde es aber interessant, wie das hier eben mit der Sprache verbunden ist. Also, dass die Sprache ein Haus sein kann, das kann ich gut verstehen. Aber dass das Haus eine Sprache ist, das finde ich nochmals einen anderen Twist. Und da möchte ich jetzt eben gerne Iman fragen. I just said that the metaphor of the house is a very strong metaphor in the Arabic literature. And it reappears also in your novels. And it's interesting that the house here is very much connected to the language, to writing. Mm-hmm. And I said, it's for me, it's the connection that the house, that language can be a home or a house. That's very familiar to me. But the house is a language. That's something striking and different. Yeah. Maybe you can say something.
Yeah. But first of all, talking about language, you cannot imagine how much I enjoyed following you in my book while I don't understand German. And I felt like I understand because I have my text in front of me, and such a good dialogue in two languages which both of us don't understand the other. So that's the magic of language. And in this sense, yes, it is a house, because I wanted to show the difference between home and house in this passage that you read. I'm constructing a home for myself when I write and when I read. I don't have a house, I have a home. And in my unconscious and in my real life, a house belongs to a man, because that's how things take place. And in my culture, the house is inherited by males, always, and women, they run the house, but they never own it. So they try to create their own home. And Nadia failed to create her own home in her husband's house, so she became mute. She had her internal world that became a home. But Miriam, she wanted to overcome this silence, so she wrote, because she doesn't want to be silent anymore, and she created her own home by writing.
Maybe I'll just translate. Iman sagt, dass sie unterscheidet zwischen Home und House, also zwischen daheim und Haus. Und für sie ist eben das Schreiben ein Daheim, und das kann sie überall hin mitnehmen, das ist eben nicht gebunden an einen Ort. Während für sie in ihrem kulturellen Kontext Haus sehr an den Mann gebunden ist. Häuser werden von Männern gebaut und vererbt, und eben von Frauen, also Frauen können das eigentlich nicht erben, das ist auch ein Teil von dieser Geschichte hier, dass das sehr, sehr unüblich ist, dass Miriam jetzt dieses Haus erben soll. Die Frauen, sagt sie, in der arabischen Welt versuchen, ihr eigenes Zuhause oder ihr eigenes Daheim zu kreieren, auf verschiedene Arten. Miriam zum Beispiel und eben auch Iman machen das durch Schreiben, aber es gibt auch noch andere Arten, das zu tun.
And something else about the grandfather. The grandfather, whose name is Hamza. Actually, I chose, this is something I forgot to tell you, this is new. I chose all the names of males in my novel. They are the same names of religious seigneurs in my sect, in my community. I come from the Druze community, and there are five seigneurs, like prophets, five prophets, not only one. So I borrowed these names and I gave them to the males in my novel to express many questions I had in my mind, like to vulgarize or to demystify these names. I want to make them natural, ordinary, like any other name. And I want to show that it's not true that they are prophets, like they are men, they love power and they like to rule and they like to put women in the corner, like any other men. Nadia and Miriam knew. And this grandfather, he tried to use sacred sentences in the wall to take power for himself, to show power, because he is in the public sphere, he's not in the private sphere. He used religion and he used richness, money, to show his power. And these two are related to the house that I was talking about. I think I made it clear.
Yeah. Also sie hat gesagt, sie hat extra in ihren Romanen den Männern Namen gegeben, die wichtig sind für diese religiöse Gemeinschaft der Drusen. Es gibt da fünf Propheten, nicht einen. Und Hamza ist, glaube ich, einer dieser fünf Propheten. He's a prophet, Hamza?
The name of the prophet, but I use them for something else.
Mm-hmm. Und indem sie diese Namen benutzt, diese eigentlich heiligen Namen, demystifiziert sie auch diese Namen ein wenig, oder sie will sie neutralisieren. Und sie sagt eben, dass dieser Akt von heilige Sprüche in sein Haus zu ritzen, eben ist ein Akt von, um Macht zu zeigen. Macht in der Öffentlichkeit, eben nicht in der häuslichen Privatsphäre. Weil in der häuslichen Sphäre, in der Privatsphäre ist die Macht bei den Frauen. Das ist einfach ganz klar aufgeteilt. Privatsphäre, öffentliche Sphäre sind zwei Machtgebiete sozusagen.
Yeah, and the language is, it has power in being sometimes sacred, like religious books, but also it has power of demystifying these sacredness and breaking them down. So it has these two huge arms.
Die Sprache hat einerseits eben religiöse Kraft und andererseits kann man eben Sprache auch dazu benutzen, diese religiöse Kraft zu entmystifizieren, also eben beides, und das ist das, was sie in diesen Büchern machen möchte. I was just thinking, the grandmother Nahil, she's cursing all the time people, yeah. And she believes in curses, so yeah. She really has the impression that this is the power of language.
It happened that when she cursed, two of her curses occurred, and everybody thought, oh, she's strong. Mm-hmm. She owns the something powerful in her words. People believe in that. Mm-hmm. In my country, people believe in that, that when you say something, and if it happens, oh, wow.
Also Nahil, die Großmutter eben, die eine sehr starke Frau ist, zu Hause eben, nur im privaten Bereich, verflucht eben oft auch Leute. Und zweimal treffen diese Flüche dann ein und dann glauben alle, die hat eine unglaubliche Macht, diese Großmutter, eben auch durch Sprache. Also es ist ein sehr starker Glauben dann doch eben an die Heiligkeit der Sprache. Und die, got a last question? And then I think we continue with
you.
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar hat Iman mir gestern in einem Gespräch erzählt, dass sie eben Creative Writing Kurse gibt, auch mit arabischen Frauen, und dass es da eigentlich immer wie besonders auffällig ist, wie die Frauen sich nicht mit dieser Sprache verbinden können am Anfang. Also dass sie keinen Zugang finden, ihr eigenes quasi im Arabischen auszudrücken, und dass das so ein langer Prozess ist, den sie dann da auch anstößt mit diesen Creative Writing Kursen. Und es würde mich da noch ein bisschen mehr interessieren, was es da auf sich hat mit der arabischen Sprache. You told me yesterday in your Creative Writing classes that Arabic women, they have problems to relate to the Arabic, to express their own feelings or their...
Yes, yeah, that's true.
And maybe you can tell us something about them.
I gave one course in France last semester, and I give courses in Beirut. And I found out in France, because they come from North Africa, all my students are from Algeria, Tunisia, Morocco. Whenever they want to talk about themselves, about their inner self, they switch into French. Mm-hmm. And I told them, we want to talk Arabic here. I don't know French. I told them, I don't know French, so you stop talking French with me. And they said, we cannot. The moment, there is some kind of a taboo in the language that prevents them from talking in Arabic. If you want to translate, and then I'll continue.
Also sie erzählt von einem Creative Writing Kurs, den sie in Frankreich gegeben hat, mit jungen Marokkanerinnen, Tunesierinnen, Algerierinnen, und es ging darum, eben sich in Arabisch auszudrücken, und all diese Frauen haben in dem Moment, wo es wirklich um ihre Wünsche und ihre Eigenheiten ging, in Französisch gewechselt, und Iman hat dann gesagt, Iman, die perfekt Französisch spricht, hat dann gesagt, ich verstehe euch überhaupt nicht, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, sagt es bitte auf Arabisch. Und es gibt da so irgendwie eine Hemmung, oder sie sagt ein Tabu, sich auf Arabisch auszudrücken für diese arabischen Frauen.
And there are many reasons, we cannot now discuss the reasons, but I think the major reason, because the Arabic language has been taken a hostage since more than 100 years, by two powers, the political dictatorship and the religious power, which is also dictatorship. and they left nothing for people to express themselves in a language free from these two despotism.
Also sie sagt, die arabische Sprache sei seit etwa über 100 Jahren eigentlich eine Geisel geworden von diktatorischer Herrschaft, einerseits die diktatorische Herrschaft der Religion und andererseits der Politik. Und das hat damit zu tun, dass es die Leute oder die Frauen daran hindert, sich zu ermächtigen des Arabischen. Shall we continue?
Ja, sure.
Wir möchten jetzt noch einen Passus lesen aus dem Buch B, Wie bleiben in Beirut. Auf Arabisch heißt der Titel, how is it called in Arabic?
B, مثل بيت, مثل بيروت. The letter B, مثل بيت, مثل بيروت.
Und بيت heißt eben Haus auf Arabisch. Also das Haus ist hier schon im Titel. Es geht um ein mehrstöckiges Haus auf der westlichen Seite von Beirut. Beirut ist geteilt in zwei Sektoren, der muslimische Westen und der christliche Osten. Vier Frauen leben da drin, Lilian, Warda, Camilia und Maha. Ganz unterschiedliche Lebensgeschichten haben sie in dieses Haus gebracht und ganz unterschiedliche Umstände halten sie jetzt auch in diesem Haus fest. Da ist Lilian, die der Dumpfheit ihrer Ehe mit dem verstümmelten Talal entkommen möchte und auf ein Visum nach Australien wartet. Da ist Warda, die in ihrer Einsamkeit an der Grenze zum Wahnsinn meandriert. Camilia, die Filmemacherin und drusische Aktivistin, die ihren maronitischen Geliebten verliert. Und Maha, die gemeinsam mit Camilia einen grausamen Racheakt verübt. Ich lese jetzt den Anfang des Kapitels von Camilia. Das ist eben die drusische Aktivistin, die sich in einen Christen verliebt, in Pierre, also einen maronitischen Christen, der dann ermordet wird. Früher einmal dachte ich immer wieder daran fortzufliegen. Flügellos würde ich dahin schweben, leicht wie eine Feder und an fernen Orten sicher auf meinen Füßen landen, würde ankommen, noch bevor ich diese Orte sähe. Manchmal würde ich mich auf den Ästen eines Baumes niederlassen, sachte und vorsichtig, um sie nicht zu brechen. Ans Fliegen dachte ich immer, wenn ich mit Pierre unterwegs war, wenn ich hinter ihm auf dem Sozius-Sitz saß und mich an ihm festklammerte. Dann überholte ich in Gedanken das Motorrad und hob ab, ausgehend von gewissen Windungen meines Körpers, vom Nabel und von einem Punkt irgendwo tief in meinem Kopf. Ich durchflog aufregende, grenzenlose Räume. Der Helm, mit dem ich meinen Kopf schützte und unter dem ich meine Augen und Teile meines Gesichtes versteckte, hinderte mich nicht, leidenschaftlichen Träumen freien Lauf zu lassen. »Halt dich gut an mir fest«, rief Pierre, kurz bevor gleich hinter dem Dorf die Straße steil abfiel. Dann gab er Gas und wir glitten dahin. Der frische Wind peitschte mich und der Duft der Bäume, die bis in den Himmel reichten, drängte mit Gewalt in meine Nase. Mein Herz flog dahin, dann versank es in mir, überrascht, während mein Körper entflammte und meine Wangen sich wohlig warm röteten. Pierre war völlig anders als ich. Das störte mich aber nicht. In seinem Blick erkannte ich eine stillschweigende Vertrautheit zwischen uns. Manchmal unterbrachen einige wenige Worte dieses Schweigen, aber eigentlich brauchten wir keine Worte. Wenn ich mit ihm zusammen war, fühlte ich mich nicht gedrängt, etwas zu sagen, nur um eine Leere zu füllen. Wir legten weite Strecken zurück, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Ich hielt mit meinen Armen seinen Körper umfangen, legte mein Gesicht an seine Schulter und sog den frischen, kräftigen Geruch seine Wildlederjacke ein. Diesen Geruch habe ich bis heute in der Nase. Die Meldungen vom Krieg kamen aus weiter Ferne, so glaube ich zumindest. Uns ängstigten die Rauchwolken nicht, die aus den Betonwäldern tief unten aufstiegen. Wir lebten wie auf einer Insel inmitten eines Meeres, in dem sich die Fische gegenseitig umbrachten. Wir hatten nicht vor, ins Wasser zu steigen. Ich fürchtete mich nie, bis in der Nacht, als Pierre ermordet wurde. Da kam die Angst vor dem Krieg. Später begann ich mich vor dem Entsetzen zu fürchten, das ich in meinen eigenen und in den Augen der Menschen um mich herum sah. Am Anfang war es prickelnd, der Gedanke, dass es Krieg gab. Er betrat unsere Häuser mit den Nachrichten, die Besucher mitbrachten oder die im Radio oder im Fernsehen verbreitet wurden. So kam er. Ich war ganz aufgeregt über den plötzlichen Einbruch weitreichender Veränderungen in unser gewohntes, tagtägliches Leben. Die Schulen wurden geschlossen, wieder geöffnet, nur um wieder geschlossen zu werden. Tante Shams verlangte von mir nicht mehr, frühzeitig schlafen zu gehen. Und Großmutter schimpfte nicht mehr mit mir, wenn ich erst spät nach Hause kam. Ich konnte das Haus verlassen, ohne dass jemand Fragen stellte. Und dann gab es das Feldlazarett und das Radio. Es gab die Versammlungen der verschiedenen Organisationen. Es gab so vieles. Die Geografie des Ortes hatte sich ausgedehnt. Gestern noch Gäste am Ort, waren wir heute Herren geworden. Mir war es ein leichtes, mich an das neue Leben zu gewöhnen, das so anders war als die monotone Existenz der Mädchen im Dorf. Vielleicht ja, weil ich in einer Familie ohne Mann aufgewachsen war, wo niemand für mich Entscheidungen traf. Der einzige Mann, der in unser Haus kam, war mein Onkel, der Bruder meiner Mutter. Doch seine Besuche wurden selten, nachdem er eine jordanische Muslimin geheiratet und in ihr Dorf gezogen war. Schon als Kind war ich davon überzeugt, dass ich nie, wie meine Tante Shams, die Schwester meines Vaters werden wollte. Nein, ich würde mich nie in einer fensterlosen Küche begraben. Anfangs war ich wütend, wenn sie behauptete, ich sei frech, ich sei vorlaut und respektlos ihr und Großmutter gegenüber. Ein paar Jahre später freute ich mich über diese Schelte sogar, weil sie mir bestätigte, dass ich nicht enden würde wie sie. Seit wir uns kannten, küsste mich Pierre, wenn er zu uns kam, immer auf die Wange. Mir gefiel diese neue Sitte. Bei uns war das nicht üblich. Man tat das höchstens innerhalb der Familie. Danach ging er zu Tante Shams, streckte ihr die Hand hin und näherte sich mit seinem Gesicht dem ihren, um auch sie zu küssen. Sie streckte ihm ebenfalls die Hand hin, gab ihm ein schüchternes Küsschen und murmelte dabei etwas wie, er sei ja sowas wie ein kleiner Bruder für sie. Wenn er sich schließlich meiner Großmutter zuwandte, um sie auf diese Weise zu begrüßen, erwiderte sie seinen Gruß, hielt sich jedoch außer Reichweite, starr und abwehrbereit, das Gesicht fest verschleiert und die Hand unter einem langen weißen Tuch verborgen. Während der Begrüßung fragte Tante Shams ihn nach seiner Mutter und seiner Großmutter, auch nach seiner Schwester, die sie jeden Tag zur Hauptstraße gehen sah. Dort wartete sie auf ein Servicetaxi, das sie nach Beirut brachte, wo sie als Französischlehrerin arbeitete. Sie fragte ihn nach allem und wenn er ging, schloss sie die Türe hinter ihm. Dann kam sie wutentbrannt in mein Zimmer. Was will dieser Christ eigentlich von uns, nach allem, was passiert ist? Willst du etwa, dass der Scheich deiner Großmutter nicht mehr ins Haus der Gemeinde lässt und ihr Vorhaltungen darüber macht, dass man unter ihrem Dach eine Ungläubige hält? Hast du es darauf angelegt, dass mir die Leute nachsagen, ich hätte bei deiner Erziehung versagt? Was treibt der in deinem Zimmer? Wir haben zusammen gearbeitet, liebe Tante. Jawohl, für die Schule gearbeitet, antwortete ich gelangweilt. Von wegen gearbeitet. Richtig arbeiten tut man auf dem Dreschplatz, so Gott will, murmelte sie aufgebracht immer wieder, bis ich aufstand, um ihr mit einem Ausdruck der Genervtheit die Tür vor der Nase zu schließen, was sie dazu veranlasste, ihren Schuh auszuziehen und ihn, den Absatz nach oben gekehrt, drohend zu schwingen. Der soll ja nicht wiederkommen. Am besten er vergisst den Weg zu unserem Haus. Pierre freundete sich mit Akram, unserem Nachbarn, an und so begannen wir, unsere Hausaufgaben zu dritt zu machen, wodurch sich unsere gemeinsamen Abende bis in den frühen Morgen hinzogen. Pierres Interesse an mir schmeichelte meiner Eitelkeit. Bei seinem ersten Besuch war ich in die Küche gegangen, um ihm einen Obstsalat zu machen. Er war mir gefolgt und hatte, völlig unaufgefordert, die Orangen geschält und ein paar Rosinen gewaschen. Dass er mir half, freute mich. Dann setzte er sich hin und sah mir zu, wie ich den Tisch abwischte. Als ich es ablehnte, mit ihm ins Kino zu gehen, küsste er mir zum Abschied eine Haarlocke. Irgendwann einmal wirst du die Male bereuen, an denen du es abgelehnt hast, mich zu begleiten, sagte er. Und er hatte recht. Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Zeit. Vielleicht eben hier nochmals auch zu zeigen, das Haus hier wieder als ein Ort der Frauen und auch ein Ort, an dem es zu brodeln beginnt. Ne? Weil eben lange Zeit war das gar kein Problem, dass die Drusen und die Christen von einem Dorf zum anderen miteinander in Kontakt waren und von einem Moment auf den anderen wird es eben zu einem Problem und die Großmutter und die Tante müssen schimpfen. Ja, danke. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.